Liebe Schwestern und Brüder in Christus, ich will mich jetzt nicht groß vorstellen. Ich war schon ein, zweimal hier im Rahmen der Bibelwoche, der ökumenischen Bibelwoche. Wer von Ihnen damals vielleicht da war, kennt mich noch. Ich möchte das Rätsel auflösen, warum die Astrid meine Doppelschwester ist. Wir haben uns damals bei den Forchheimer Hauptschützen kennengelernt. Und da war sie nicht nur meine Schwester in Christus, sondern auch meine Schützenschwester. Insofern ist es eine Doppelschwester von mir. Ich freue mich, hier zu sein. Mir ist das nicht ganz neu. Ich war mal 5 Jahre in Erlangen in der Baptistengemeinde Mitglied und bin dann aber bewusst wieder in die Landeskirche gegangen, weil mir die Kirche doch so viel am Herzen liegt, dass ich dachte, ich muss mich da einbringen. Es ist ja so ein Greenpeace mit Glockengeläut und ich möchte da doch etwas mehr noch auch vielleicht von Jesus erzählen oder das Evangelium verkünden. Jetzt aber zum Thema Pfingsten, der Heilige Geist. Ich glaube an den Heiligen Geist, so bekennen es heute Millionen von Christen und sie bekennen das jeden Sonntag im Glaubensbekenntnis. Ich glaube an den Heiligen Geist. Doch was heißt das konkret? Unsere Welt ist ja voll von Worten, von sinnlosem Geplapper bis zu inhaltsschweren Aussagen. Ist auch dieser Satz nur geistloses Gelaber, man sagt es halt so dahin, oder steckt viel mehr dahinter? Was heißt ich glaube? Was heißt glauben? Was heißt Heiliger Geist? Wer sich denkend zurechtfinden will, der braucht eine Ordnung seiner Gedanken. Der braucht die Disziplin, die Gedanken nicht einfach so laufen zu lassen, wie sie so kommen, und die Worte so zu gebrauchen, wie sie eben mir gerade so einfallen. Vielmehr macht man sich klar, was gemeint ist. So sollten auch wir uns klar machen, was mit den Ausdrücken Glauben und Heiliger Geist hier gemeint ist. Mit dem Glauben ist das ja recht einfach. Dieses Substantiv hat eine doppelte Bedeutung. Da ist zum einen der Glaubensakt, also die Handlung, die Einstellung des Glaubens. Ich glaube. Der Gegensatz wäre dann, ich glaube nicht. Theologisch nennt man das die Fides qua creditur, das heißt zu Deutsch, der Glaube mit dem geglaubt wird. Man hat Glauben oder man hat ihn nicht. Zum anderen ist der Glauben aber auch der Glaubensinhalt, das, was geglaubt wird. Die Fides quae creditur, der Glaube, der geglaubt wird. Es wird ja immer irgendwo etwas geglaubt. Manche glauben an Einhörner, manche an den baldigen Weltuntergang durch die Erderwärmung, wieder andere an fliegende Spaghetti-Monster. Und wir Christen glauben unter anderem an den Heiligen Geist. Und diese beiden Bedeutungen des Glaubens kommen in diesem Satz zusammen. Ich glaube an den Heiligen Geist. Ich glaube, das bekenne ich öffentlich. Und ich sage auch noch, was ich glaube, an den Heiligen Geist. Das war die Sache mit dem Glauben. Das war einfach. Doch jetzt wird es wirklich kompliziert. Was ist mit dem Heiligen Geist gemeint? Wir haben es ja vorhin schon gehört. Eine gewisse Sprachlosigkeit. Bei Jesus und bei Gott könnten wir viel mehr erzählen. Heiliger Geist ist ja doch etwas, naja, wo viele dann doch sagen, das ist sehr geheimnisvoll. Wir könnten uns nun Tage, Wochen, Monate lang den Kopf darüber zerbrechen. Die Bibel hoch und runter befragen. Ich fand das Video am Anfang ganz gut dazu als Einstieg. Und deswegen mache ich das jetzt auch nicht mit Ihnen, sondern möchte zu einer einzigen Frage kommen. Denn unser Verstand ist viel zu klein, um all die Dimensionen zu erfassen, die der Heilige Geist ist, die Dreieinigkeit Gottes, das Wesen und seine Handlungen. Über dieses Thema wurde 2000 Jahre lang fast jetzt nachgedacht und man wird niemals zu einem Ende kommen. Deswegen Konzentration nur auf eine Frage: Wo treffen wir den Heiligen Geist? Wo begegnen wir ihm? Wo ist er gegenwärtig? Heute bei uns in unserem Leben. Nun gibt es Christen, für die das Pillepalle ist, die das ganz genau wissen und die gleich anfangen zu erzählen, der Heilige Geist ist dort, wo es Zungenrede gibt, wo es wunderbare Gebetsheilungen gibt, wo es prophetische Weissagungen und dergleichen mehr gibt. Das ist doch klar, da ist der Heilige Geist. Das kann durchaus sein. Aber es muss nicht unbedingt der Heilige Geist sein, der sich in solchen außerordentlichen Phänomenen manifestiert. Die Gemeinde in Korinth damals war auch stolz auf ihre machtvollen Begabungen. Und trotzdem schrieb ihr der Apostel Paulus, dass es noch ein Kriterium braucht, um all diese Gaben wirklich dem Heiligen Geist zuzuschreiben, nämlich den Zusammenhang mit Jesus Christus, dem Gekreuzigten. Zungenreden, Wunderheilungen und Prophezeiungen gibt es auch in anderen Religionen und Kulturen. Sie sind nicht eindeutig dem Heiligen Geist zuzuschreiben. Der von Paulus beschriebene Zusammenhang mit Jesus Christus, dieses wichtige Kriterium für uns Christen, hat zu einer weiteren Antwort geführt auf die Frage, wo nun der Heilige Geist gegenwärtig ist. Und da wird dann gesagt, naja, die Jünger Jesu hatten ja den engsten Kontakt zu ihm. Und wir haben es auch gesehen, sie wurden von ihm, laut Johannes-Evangelium, auch angeblasen und dann haben sie den Heiligen Geist bekommen. Also die Jünger waren die Ersten mit dem Heiligen Geist. Und in der Nachfolge der Jünger stehen dann die Bischöfe. Und dieses Gremium der Bischöfe garantiert den Zusammenhang mit Jesus und damit den Heiligen Geist. Das nennt man die apostolische Sukzession. Im Kollegium der Bischöfe, wenn die sich mal versammeln, da ist der Heilige Geist anwesend. Und was sie dann beschließen, kommt direkt vom Heiligen Geist. Sie ahnen es schon, das ist die katholische Antwort auf unsere Frage. Deshalb war das Entsetzen vieler Zuhörer auch groß, als Martin Luther auf der Leipziger Disputation 1519 behauptete, die Päpste und Konzilien hätten sich doch ganz oft geirrt, von wegen Heiliger Geist bei ihnen. Nach reformatorischer Lehre spricht der Geist nur dann aus den versammelten Amtsträgern, wenn sie in Übereinstimmung mit der Heiligen Schrift reden. Nur dann. Und das ist eine dritte mögliche Antwort. Der Heilige Geist ist in der Bibel zu finden. Und dann braucht es auch keine Bischöfe und Popen mehr, die den anderen Christen die Wahrheit verklickern müssen. Das kann dann jeder tun, ihn in der Bibel begegnen. Die altprotestantische Orthodoxie hat diese Antwort in den folgenden zwei Jahrhunderten nach der Reformation zur Lehre von der Verbalinspiration umgeformt. Jedes Wort der Bibel ist vom Heiligen Geist eingegeben und er spricht nur durch die Bibel. Ich will hier nicht auf diese Lehre im Einzelnen eingehen. Nur so viel sage ich dazu, was alles in diesem dicken Buch steht, das weiß keiner. Jeder weiß nur das, was er aus diesem Buch in seinen Kopf und in sein Herz bekommen hat, was er gelesen und gelernt und verstanden und sich angeeignet hat. Und das ist niemals die Bibel als Ganzes, denn dann wären wir fertig. Und bleibt es das wörtlich inspirierte Gotteswort, wenn wir es lesen, in unserer Sprache, in unserer Zeit, mit unserer Geschichte? Oder verwandelt es sich im Vorgang des Verstehens nicht auch in unsere, in Menschengedanken? Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Psalm 1. Wer das Wort Gottes ehrt, der liest es, der denkt darüber nach, der lernt es und er wird nie damit fertig. Niemals. Doch zurück zur Frage, wo treffen wir den Heiligen Geist? Die bisherigen Antworten sind meines Erachtens eben nicht eindeutig. In wundersamen Phänomenen, in der Kirche oder Gemeinde, in der Bibel. Aber sie können auch nicht eindeutig sein, wenn wir daran denken, was Jesus zu Nikodemus gesagt hat. Ich lese aus Johannes 3. Lass dich nicht wundern, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist ein jeglicher, der aus dem Geist geboren ist. Wir haben es ja vorhin in dem Film gesehen, die Ruach, der Wind, der Geist Gottes, darauf nimmt Jesus hier Bezug. Er gibt uns die Antwort oder eine Antwort auf unsere Frage: Dort ist der Geist anzutreffen, wo er will. Also nicht einfach dort, wo wir es wollen, wo wir ihn antreffen und möglichst noch festmachen wollen, in der Befindlichkeit des Charismatikers oder im juristisch genau definierten Amt der apostolischen Sukzession oder im wörtlich inspirierten Buch. Nochmal, er ist dort anzutreffen, wo er will und nicht, wo wir wollen. Wie sollte er auch, wenn er selbst wirklich Gott ist? Das heißt nicht, dass er auch dort sein könnte, in den charismatischen Phänomenen, in der Gemeinde und in der Bibel. Aber er lässt sich da nicht fixieren, sodass wir ihn dingfest machen könnten, so sagen, jetzt habe ich ihn. Wo wir es versuchen, da entzieht er sich uns. Darum können wir den Heiligen Geist nur anrufen. Komm, Heiliger Geist, komm zu uns. Und wir können warten darauf, dass er kommt. Und wenn wir Glück haben, dann erkennen wir, dass er gerade da ist. Meist aber erkennen wir das nur im Rückblick. So geht es jedenfalls mir. Ich bin sicher kein besonders geistbegabter Mensch. Aber ich erkenne in der Rückschau, wo der Heilige Geist bei mir gewirkt hat. Und das kann ich auch nur bezeugen, das kann ich nicht beweisen. Ich glaube, dass der Heilige Geist mich berufen, verändert und befähigt hat. Und darauf bin ich keineswegs stolz, sondern nur unendlich dankbar dafür. Wie Sie unschwer hören, komme ich aus Ostdeutschland. Meine ganze Familie war in der Partei. Meine Großeltern hatten im Krieg Furchtbares erlebt. Großväter waren Soldaten. Meine Großmutter hat 2 Männer verloren. Und es war entsetzlich. Und Sie können sich vorstellen, dass Sie nun ein anderes Deutschland bauen wollten. Ein Deutschland ohne Krieg, ohne all diese Schrecken. Und Sie können sich vielleicht auch vorstellen, wie diese Illusion im Laufe der Zeit zerbrochen ist. Und auch meine Mutter und mein Vater waren natürlich Kommunisten. Meine Mutter ist Sprachwissenschaftlerin, mein Vater war Diplom-Ingenieur. Erst spät haben wir erfahren, dass er zugleich Offizier der Staatssicherheit war. Ein Offizier im besonderen Einsatz, wie es so schön hieß. Gott spielte in dieser roten Familie überhaupt keine Rolle. Wirklich überhaupt nicht. Und ich war auch nicht auf der Suche nach ihm. Im Gegenteil. Nur ein einziges Mal begegnete mir Gott in meiner Kindheit, und zwar in der Redewendung meiner Mutter: Ach, das ist ein Bild für die Götter. Da habe ich mich schon gefragt, wer diese Götter sein sollen. Aber das war es dann auch schon. Bis zum Alter von circa 16 Jahren war ich der brave sozialistische Musterschüler. Okay, ganz brav war ich nicht immer, schließlich gab es da auch die Pubertät. Wein, Weib und Gesang lockten auch mich, obwohl gesungen habe ich nicht so viel. Aber alles andere war auch ganz nett. Trotzdem glaubte ich an die sozialistische Zukunft und wollte, familienbedingt, auch Offizier werden. Allerdings nicht bei der Stasi. Da meine große Leidenschaft die Physik war, stand mir ein Studium der Raketentechnik in Russland in Aussicht mit anschließender militärischer Karriere. Doch dann kam, keine Ahnung warum, ein anderer Geist in mein Leben. War es der Heilige Geist? Da bin ich mir nicht sicher. Jedenfalls war es ein ziemlich rebellischer Geist, der mir die Augen geöffnet hat. All diese schwachsinnige Propaganda, dieses plumpe Schwarz-Weiß-Denken, wir die Guten, dort nur die Nazis, diese Unfreiheit im Denken, und darüber hinaus. Meine allererste Begegnung mit Christen, wo ich jetzt im Nachhinein denke, da war der Heilige Geist mir begegnet, hatte ich bei einer Großdemonstration für den Frieden, so eine angeordnete Geschichte von der Schule aus, wo jeder hin musste. Wir standen herum, bevor es losging, und flirteten mit den Mädels, als plötzlich direkt hinter uns ein kleiner Tumult ausbrach. Ein paar junge Christen hatten sich in die Demo eingereiht und ein Transparent dabei, auf dem stand: Schwerter zu Pflugscharen. Sie standen da nur ein paar Sekunden. Sofort stürzten sich Stasi-Leute auf sie, entrissen ihnen das Transparent und knüllten es zusammen. Alle wurden abgeführt, zum Teil regelrecht weggeschleift. Die Schreie haben mich damals tief berührt. Das kannte ich nicht. Und ein weiteres Stück meines Glaubens an den Sozialismus ging in die Brüche. Mit 17 Jahren habe ich dann beschlossen, dieses gastliche Land zu verlassen. Es ging natürlich in meinem Alter und ohne Westverwandtschaft nur illegal über die Grenze. Dank der vormilitärischen Ausbildung, die jeder Schüler bekam, bereitete ich mich recht gut auf die Überwindung der Grenzanlagen vor. Ich hatte dann Tarnsachen und konnte nachts mich orientieren und alles Mögliche. Allerdings war ich doch so rational, dass ich dachte, naja, wartest mal lieber ab, bis du dein Abi in der Hand hast, damit du einen Abschluss hast. Gesagt, getan. 83 bekam ich mein Abi und fuhr gleich am nächsten Tag sofort los nach Ungarn, wo ich es dann probieren wollte, über diese Grenze zu kommen. Entweder ich schaffe es oder ich werde erschossen, so dachte ich damals. Leider war mir überhaupt nicht klar, dass die Ungarn nicht gleich schossen, sondern die Leute lieber festnahmen. Die Tschechen und die Bulgaren und die Rumänen waren anders, die schossen schneller mal. Die Ungarn waren da doch etwas ziviler. Und so endete meine Flucht vor den Kalaschnikows der Grenzsoldaten und ich landete im Knast. Zuerst in Ungarn, ein paar Wochen, dann bei der Stasi in Leipzig. Nach 5 Monaten U-Haft wurde ich zu 15 Monaten wegen versuchter Republikflucht verurteilt und kam ins Zuchthaus nach Naumburg. Und hier begegnete mir der Heilige Geist, jetzt in der Rückschau, zum ersten Mal richtig. Sie müssen sich diese Situation vorstellen. 15 Gefangene waren in einer 6x6 Meter großen Zelle eingesperrt. Jeder hatte immerhin so reichlich 2 Quadratmeter für sich. Mit 3 Stockbetten ging das. Und da hatte ich noch Glück, das war der Neubau. Im Altbau mussten 30 Leute in einer Zelle hausen, ohne abgeteilte Toiletten. Die Hälfte der 1000 Häftlinge in Naumburg war politisch, saß wie ich wegen Republikflucht, wegen staatsfeindlicher Hetze, das kommt ja jetzt auch wieder, oder wegen Beeinträchtigung staatlicher oder gesellschaftlicher Tätigkeit. Ein Gummiparagraf, mit dem man alles unter Strafe stellen konnte. Wir waren ein buntes Sammelsurium von Menschen. Die Jüngsten waren 18, so wie ich. Der Älteste auf unserem Kommando war 75. Das berufliche Spektrum reichte vom Hilfsarbeiter bis zum Professor. Bei vielen saß auch die Frau ein, natürlich in einem anderen Gefängnis, und die Kinder waren irgendwo in einem Heim. Einer von uns war blind, einer hatte nur ein Bein, ein anderer sah aus wie ein Streuselkuchen. Er war an der Grenze in eine Selbstschussanlage geraten. Eins verband uns alle, wir wollten raus. Raus aus diesem Staat. Und uns verband auch ein großer Hass auf diesen Staat, auf die Kriminellen, die uns malträtiert haben, und auf die Polizisten. Einer aber wollte nicht raus. Er hatte regelrecht Angst, abgeschoben zu werden. Das war der Älteste von uns, der 75-Jährige. Als er neu zu uns auf die Zelle kam, erregte er Aufsehen. Am ersten Abend kniete er sich nieder neben sein Bett und betete. So etwas hatte ich noch nie erlebt. Natürlich hatten wir auch noch andere Christen bei uns auf der Zelle, aber die haben das jetzt nicht so raushängen lassen wie der alte Mann, der sich ungeniert hingekniet hat, die Hände gefaltet hat und gebetet hat. Wie sich herausstellte, hatte er 8 Monate abgefasst, weil er seinen Enkel nicht angezeigt hatte obwohl er von dessen Fluchtplänen wusste. Er hatte den Engel bekniet, nicht zu fliehen, es sei zu gefährlich. Doch der ließ sich das nicht ausreden, gab seinem Opa Dokumente und Wertgegenstände zur Aufbewahrung und zog los. Natürlich wurde er geschnappt und natürlich kam die Stasi schnell dahinter, dass der Opa Bescheid wusste. So kam dieser alte, fromme Mann zu uns. Und da er eben richtig fromm war, betete er dann abends kniend vor seinem Bett. Es hat mich fasziniert, weil ich es absolut nicht verstehen konnte. Und wir kamen dann ins Gespräch und er gab mir zum ersten Mal in meinem Leben eine Bibel, seine Bibel, in die Hand. Und ich begann zu lesen. Mal ganz ehrlich. Erstes Buch Mose, na gut. Zweites Buch Mose, so jenseits Exodus 20 nach der Verkündung der Gesetze, da sank dann meine Lust zum Weiterlesen gen Null. Diese ewigen Gesetzestexte, also die sind ja wirklich stark gewöhnungsbedürftig. Der Mann empfahl mir dann, mit dem Neuen Testament anzufangen. Und so startete ich mit dem Matthäusevangelium. Aber auch da kam der Punkt, an dem sich alles in mir dagegen wehrte. Da kommt ja relativ bald die Bergpredigt. Und da gab es Stellen, die ich einfach als totalen Unsinn empfand. Als völlig lebensfremd. Zum Beispiel die Sache mit der Feindesliebe und mit dem Hinhalten der anderen Wange. Gut, eine Ohrfeige, eine zweite Ohrfeige aushalten, auch den Mantel geben, eine zweite Meile mitgehen, wie es so schön heißt, das ist kein großes Problem. In der Wirklichkeit des Knastes in Naumburg hatte das Backe hinhalten aber noch eine ganz andere Bedeutung. Gleich am ersten Tag, als ich dort eintraf, ging mir ein krimineller Mithäftling in den Toilettenraum nach. Später erfuhr ich, dass er schon im Jugendknast reichlich Nachschlag bekommen hatte wegen gemeinschaftlicher Vergewaltigung. Für ihn war ein so zarter 18-Jähriger wie ich natürlich begehrenswert. Frischfleisch. Zum Glück hatte ich Boxen im Unterricht gehabt, in der Schule. Und zum Glück bin ich relativ groß gewachsen. Und zum ersten Mal in meinem Leben schlug ich ohne Handschuhe zu. Und zwar fest. Ich hatte dabei furchtbare Angst, dass sich die anderen Kriminellen nun auf mich stürzen würden und mich entsprechend verprügeln würden. Aber nichts dergleichen passierte. Vielmehr stand ich nun im Ruf, mich zu wehren und hatte im Großen und Ganzen, zumindest vor den Kriminellen, dann meine Ruhe. Die andere Wange hinhalten, Pustekuchen, nicht mit mir. Ich habe bis heute meine Probleme damit. In der Wirklichkeit des Knastes in der DDR-Diktatur empfand ich die Bergpredigt als Unfug. Jedenfalls die Passagen, in denen es um Vergeltung und Feindesliebe geht. Der alte Mann aber sah das anders. Er hatte die Bibel, die Bergpredigt, verinnerlicht. Dazu auch Stellen wie Römer 13, Vers 1, jeder Mann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat, oder Jeremia 29, suche der Stadt Bestes. Eine Ausreise kam für ihn überhaupt nicht in Frage. Und wie gesagt, ich verstand ihn nicht. Überhaupt nicht. Aber er hatte zumindest mein Interesse an diesem seltsamen Glauben geweckt. An diesem komischen Gott, der ihn zu diesen Ansichten brachte und zu diesem Mut, sich dahin zu knien und sich auslachen zu lassen. Während 90% der politischen Häftlinge damals freigekauft wurden und vom Knast gleich in den Westen kamen, musste ich meine Zeit voll absitzen. Das diente der Abschreckung. Man konnte nicht sicher sein, wirklich über den Knast abgeschoben zu werden. Es haben ja dann viele gedacht, naja, wenn ich in den Knast gehe, kriegst du eineinhalb Jahre, bin ich schnell im Westen. Stelle ich mich auf dem Alexanderplatz in Berlin, halte ein Schild hoch, ich will hier raus, stehe da halbe Minute, krieg dafür eineinhalb Jahre, bin nach einem Jahr im Westen. Wer jung und gesund war, konnte das riskieren, aber eben, die Chance war 90%. Ich wurde jedenfalls entlassen, fuhr direkt nach Ostberlin zu dem damaligen Rechtsanwalt Vogel und bestand auf meiner Ausreise. Bleibe im Lande und nähere dich redlich, vergiss es. Die Gespräche mit dem alten Mann hatten mich trotzdem schon verändert, der Heilige Geist. Ich ging jedenfalls zum Pfarrer meines Heimatortes und wollte von ihm mehr über diesen christlichen Glauben wissen. Mein Heimatort, zufällig evangelisch-lutherisch. Deswegen bin ich auch sehr offen, was Ökumene betrifft. Wenn mein Heimatort katholisch gewesen wäre, würde ich sicher heute irgendwie katholisch sein. Jedenfalls ging ich zu ihm hin und er kriegte erstmal einen Schreck, dachte, was ist denn das für ein Vogel da? Kannte ja mein Vater. Aber ich bekam dann eine Erwachsenenunterweisung für Spätkonfirmierte. Das war nicht toll. Hatte aber eben wieder das Glück, dass es dort einen Hausbibelkreis gab. Dazu wurde ich eingeladen und nahm daran begeistert teil. Ich bin mir sicher, dass der Heilige Geist damals mächtig aktiv war, um meinen Glauben zu wecken und zu stärken. Ein Jahr später ließ ich mich dann taufen. Trotzdem wollte ich nach wie vor weg aus diesem Staat. Die Ereignisse im Knast, die Erlebnisse ließen sich nicht verdrängen. Auch wenn mein Hauskreisleiter gern Paulus zitierte, damals noch nach alter Luther-Übersetzung, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, alles ist neu geworden. Nein, sicherlich nicht alles. Die Erinnerungen und Traumata sind nicht neu geworden. Sie sind nicht vergangen, bis heute nicht. Sie gehören zu mir dazu. Sie verblassen, aber sie sind nicht weg. Damals habe ich gelernt, dass der Heilige Geist nicht in jeder Situation aus jedem Bibelvers spricht. Kann ich einfach einen Bibelvers nehmen und den Leuten an den Kopf schlagen und so, das sagt jetzt Gott zu dir. Auch die Sache mit den Geistesgaben kam in meinem Leben vor. Das muss ich noch erzählen. Als ich 2 Jahre später dann endlich ausreisen konnte, stand meine damalige Freundin vor der Entscheidung, einen Antrag auf Eheschließung mit einem Ausländer, mit mir, zu stellen. War ja dann Bundesbürger, war ja Ausländer. Sie war sich aber eben nicht klar, soll sie es machen, alles schwierig, hat noch studiert, hin und her. Und sie ging zu einem sehr lieben und frommen Pfarrer. Und er betete lange mit ihr und hatte dabei dann endlich eine Vision, die Vision einer geschlossenen Tür. Unsere Liebe hatte also keine Zukunft. Glücklicherweise hörte meine Freundin mehr auf ihr Herz als auf diese Vision. Heuer feiern wir unseren 30. Hochzeitstag und sind sehr glücklich miteinander. Also jedenfalls ich. Ja, der Heilige Geist spricht nicht immer, wenn wir das wollen. Und dass er nicht zwingend in der Kirchen- oder Bundesleitung ist, das brauche ich Ihnen wohl auch nicht zu erläutern. Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist ein jeder, der aus dem Geist geboren ist. Ich jedenfalls bin sehr dankbar, dass der Heilige Geist ausgerechnet mich, komischem Vogel, zum Glauben geführt hat. Und ich bin dankbar für die Menschen, durch die er zu mir gesprochen hat, im Rückblick erkannt. Die verhafteten Demonstranten, den alten Mann in der Gefängniszelle, von dem ich nicht mal mehr den Namen weiß, die Besucher des Bibelkreises und der anderen Jugendkreise, in denen ich später war. Auch manchem Professor während meines Theologiestudiums in Erlangen, die mich das kritische Denken lehrten. Mancher dieser Menschen weiß das wahrscheinlich gar nicht, wie er gewirkt hat, wie der Geist durch ihn gewirkt hat. Ich wünsche jedenfalls mir und Ihnen, dass auch wir vom Geist gebraucht werden, um das Evangelium des gekreuzigten und auferstandenen Jesus weiterzugeben. Und dass er auch weiterhin zu uns redet. Wir sind auch nicht fertig. Komm, Heiliger Geist, komm zu uns. Amen.